wenn wir es nicht fertigbringen, uns zu dieser Täterseite zu bekennen und die zu integrieren, dann werden wir auch nicht zu einem neuen, zu einer neuen Ausdrucksform von konstruktivem, kreativem und heilendem Mannsein kommen. Aha. Also ich glaube, wir müssen tatsächlich unsere zerstörerischen Seiten sehen, anerkennen und integrieren, um einen neuen Zugang auch zu unseren heilenden, konstruktiven Seiten finden zu können.
Hallo und herzlich willkommen beim New Workman Podcast. Wir sind auf der Suche nach unperfekten Vorbildern und neuen Narrativen von Männlichkeit für eine neue Arbeitswelt. Denn wir wissen, wer New Work konsequent verwirklichen möchte, braucht dafür auch New Man. Genau deshalb sprechen wir in diesem Podcast mit Männern, die die ausgetretenen Pfade traditioneller Männlichkeit verlassen und sich auf ihren persönlichen Weg gemacht haben. Während Daniel sich im Urlaub befindet, habe ich das Gespräch mit unserem heutigen Gast, Axel Dubinsky, ausnahmsweise mal alleine geführt. Im Rahmen seiner kirchlichen Zugehörigkeit hat Axel früh damit angefangen, sich kritisch mit Hierarchien und der destruktiven Wirkmacht von traditionell männlich geprägten Systemen auseinanderzusetzen. Ob als Bankkaufmann, Automobilmanager oder jüngster Betriebsratsvorsitzender und Aufsichtsrat in der Konzerngeschichte, Axel macht keinen Hehl aus seinem eigenen Machtstreben. Was ihn auszeichnet und von vielen Männern in Machtpositionen klar unterscheidet, ist seine Offenheit, Selbstreflexionsfähigkeit und Klarheit darüber, wie viel Unheil die meist männlich dominierten Wirtschaftseliten in die Welt gebracht haben und weiterhin bringen. Wir sprechen über die Herausforderung und den Mut, den es braucht, eine neue Männlichkeit zu entwickeln und seine zukunftsweisende Arbeit, mit der er heutzutage als Traumatherapeut und Unternehmer sich für den inneren und äußeren Wandel in der Welt einsetzt. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, Axel. Ich freue mich, dass du hier in unserem Podcast zu Gast bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Wir haben uns ja über einen gemeinsamen Freund, den Mike Schwalm, kennengelernt. Und zwar in einem, ja, schon in einem besonderen Setting, in einem Männerkreis. Für die Zuhörenden, die vielleicht nicht sofort wissen, was ein Männerkreis ist. Ja, das ist ein Zusammenkommen. Also wir sind als Männer zusammengekommen und haben uns ausgetauscht über Dinge, die uns bewegen, die uns beschäftigen, regelmäßig und über einen längeren Zeitraum und haben ja einen Raum geschaffen, in dem ja wir miteinander in Kontakt kommen, ne? Also wo eine gewisse Authentizität und Offenheit herrscht. Und das war ja eine ganz schöne Erfahrung. Und seitdem tatsächlich hatte ich immer wieder einen Impuls, mit dir mal etwas länger zu sprechen. Ja,
schön, und darum freue ich mich besonders. Ja, schön, dass du diesem Impuls jetzt gefolgt bist.
Ja.
Freue ich mich.
Genau, einerseits zum Thema Männlichkeit und Trauma, dazu kommen wir sicherlich später auch noch mal ein bisschen mehr. Und denn ich würde gerne starten, das hat bei uns so ein bisschen Tradition auch, ein bisschen mit deiner persönlichen Geschichte, so ein bisschen dein Hintergrund. Und deshalb nimm uns doch mal mit auf, ja, auf so die Stationen so deines Lebens, ja? Also was waren so wichtige Punkte, was waren so wichtige, ja, vielleicht Entwicklungen, die passiert sind und gerne natürlich mit der Brille Männlichkeit, also in Bezug auf die Entwicklung von dir als Mann, ja. Weiterentwicklung und wo du jetzt stehst.
Ja. Ich bin ja 1958 in Berlin geboren, tatsächlich ein waschechter Berliner. Und dort auch so als Kind dann zur Schule gegangen, Grundschule. Und mein Eintritt in dieses Leben war dadurch geprägt, dass ich wurde geboren und meine Mutter wurde erst mal krank und ich habe meine Mutter das erste Jahr so gut wie nicht erlebt, sondern bin bei Verwandten groß geworden, wo mein Vater gearbeitet hat, um Geld zu verdienen. Und das Thema Männlichkeit war, glaube ich, in meiner Kindheit war das kein Thema, sondern das war das eher das Thema, ich musste sehr früh erwachsen werden und für mich selbst sorgen, weil ich keine seelisch präsenten und gesunden Eltern hatte. Und da habe ich sehr früh angefangen, eigentlich so eine Wahrnehmung dafür zu entwickeln, was meine Eltern eigentlich brauchen und was muss ich tun, um ihnen möglichst wenig zur Last zu fallen. Das heißt, eigentlich bin ich so gestartet mit einer Außenorientierung, was brauchen die anderen? Und das, was ich gebraucht habe und wer ich bin, das war nachrangig. Mhm. Ich kann mich erinnern, ich hatte als Kind oft so diese Sehnsucht nach einem Zuhause, nach einem Kindsein. Weil ich war dann auch gesundheitlich anfällig. Ich hatte Asthma und bin das erste Mal, glaube ich, da war ich 6 oder 7, mich für 6 Wochen an die Nordsee verschickt worden. Nee, ich hatte Bronchitis, sowas. Kein Asthma, sondern Bronchitis. Und bin nach St. Peter-Ording verschickt worden für 6 Wochen, um dort diese Bronchitis loszuwerden. Und das war teilweise furchtbar, in dieser fremden Umgebung weg von zu Hause zu sein. Ja, und das Interessante war eigentlich, das war so mein erstes Erlebnis in diesem Kind, das war ein Kinderheim. Das wurde von Frauen geführt. Und ich glaube, das waren so meine ersten bewussten Gewalterfahrungen. Ich musste Sachen essen, die mir nicht geschmeckt haben. Und ich musste so lange am Tisch sitzen bleiben, bis ich aufgegessen hatte. Und wenn ich mich dann übergeben habe, dann durfte ich den restlichen Tag im Bett verbringen. So, das fand ich nicht schön. Und ich war alleine mit diesen Erfahrungen. Ich konnte die nicht mit meinen Eltern teilen und das, glaube ich, hat so meine Kindheit auch schon ausgezeichnet. Alles, was ich erlebt und erfahren habe, habe ich mit mir alleine ausgemacht. Und ich habe relativ früh angefangen zu denken und zu lesen. Also ich habe mir so meine eigenen Welt geschafft. Ich bin in so eine, weil meine emotionalen Erfahrungen für mich oft zu schmerzhaft waren, bin ich in so eine intellektuelle Welt gegangen. Ich weiß noch, als Junge, da hatte ich gerade lesen gelernt, ich bin einmal die Woche in der Bundesallee in die Bibliothek gegangen und habe mir immer so eine Tasche mit Büchern geholt. Und die habe ich dann innerhalb von einer Woche oder 10 Tagen ausgelesen, wieder zurückgebracht und mir neue Bücher geholt. Und alles so gut. Kindergeschichten, Kriminalgeschichten. Es gab so eine Bücherei, Was ist was? Mhm. Also ich würde sagen, ich war alleine und habe mir so meine eigene Welt gebastelt, in der es mir einigermaßen gut ging, in diesem Alleinsein. Und wenn ich meine ersten Erfahrungen, glaube ich, mit Männern. Natürlich hatte ich meinen Vater, aber ich habe ich hatte keine Idee von, in diesem Alter, von Mannsein und Männlichkeit. Ich kann nur beschreiben, sozusagen, wie ich meinen Vater erlebt habe. Und der war halt so 6 von 7 Tagen war der weg, hat gearbeitet. Meine Eltern waren sehr in der Kirche organisiert. Und das war, glaube ich, so das erste männliche System, was ich kennengelernt habe. Ein von Männern geführtes, geleitetes, dominiertes Glaubenssystem. Alles Männer. Und da bin ich, bin sozusagen in diesem Kirchensystem von Männern sozialisiert worden und aufgewachsen und später in den Arbeitssystemen. So, das Schulsystem habe ich noch mal anders erlebt, also im Gymnasium tatsächlich auch fast ausschließlich Männer. In der Grundschule, glaube ich, hatte ich bis auf einen ausschließlich Frauen. Aber in den Arbeitssystemen, bei Banken, im Automobilkonzern, Männer. Also da begann so meine Erinnerung an Männer, männliche Systeme, männliche Machtsysteme. Wie machen Männer das? Und das waren so die Anfänge, glaube ich, wo ich mich sozusagen über die Erfahrung von wie bauen Männer Machtsysteme und was bedeutet das für andere, wo ich sozusagen am schlechten Beispiel gelernt habe, wo so mein Weg gestartet ist, mich mit Männern, Männlichkeit und Männersystemen vor allen Dingen, welche Systeme bauen Männer auseinanderzusetzen. Vielleicht mal so viel fürs Erste.
Ja, danke. Ja, ich merke, dass du diese Schilderung deiner Kindheit und das Aufwachsen, da spricht eine Menge Reflexion auch raus, ne? Also das ist schon sehr, sehr detailliert und sehr, sehr eine große Klarheit. Das ist, was ich merke. Und ist auch interessant, ich bin ja auch Berliner und ich hatte auch Bronchitis und bin auch an die Nordsee in dem Alter. Das ist mir auch aufgefallen. Das scheinen wir auf jeden Fall zu teilen, was auch immer das bedeuten mag, ja. Und ich finde es interessant, dass du darüber sprichst, so dieses Männlichkeit, auch die Kirche und diese Macht und dieses System und dann im Bankenkontext, im Automobilkontext. Was mich interessieren würde, ja, was hast du da gelernt? Also das war denn in den 70er, 80er Jahren oder, also dass du das einmal vielleicht zeitlich so ein bisschen einordnest und so ein bisschen mehr erzählst, was genau, wie hast du dich denn so sozialisiert oder wie hast du das verkörpert? Wie war deine Erfahrung? Wie hast du das verständlicherweise wahrscheinlich erst einmal aufgenommen? Und so, was ich so ein bisschen raushöre, ist ja auch eine Kritik. Wann bist du an den Punkt gekommen, um zu merken, so, nee, hör mal, also irgendwie kann es ja auch nicht, da stimmt was nicht. Und ja, wie ging es denn weiter?
Also wie gesagt, ich bin ja 1958 geboren und dann, ich glaube, 65 in die Grundschule gekommen. Ich glaube, 1972 sind wir dann weggegangen aus Berlin und nach Wiesbaden. Dann bin ich dort aufs Gymnasium gegangen. Und ich glaube, das prägende System war für mich tatsächlich dieses Kirchensystem, weil ich da auch engagiert war, in der Jugend, im Jugendchor, im Männerchor, ich habe Trompete gespielt, im Kirchenorchester. Und ich glaube, diese Gemeinschaft war für mich sowas wie Familie. Weil ein Familienleben bei uns habe ich nicht so sehr erlebt, also bei uns zu Hause. Aber das war das Familiensystem, in dem ich groß geworden bin. Und das war tatsächlich schon sehr stark geprägt von den Männern, die geistliche Funktion hatten. Und ich drücke es jetzt mal flapsig aus, die dir erzählt haben, wie du dich auf der Erde verhalten musst, damit du später in den Himmel kommst. Also da gab es ja so klare Verhaltensvorschriften, Gebote, zum Beispiel was Sexualität anging, Sex vor der Ehe, dass es eher unerwünscht war und so weiter und so weiter. Und das habe ich schon damals als sehr beengend erlebt. Und bei mir kam was Interessantes mit dazu. Dadurch, dass ich so viel gelesen habe, habe ich dann angefangen, mich mit Kirchengeschichte zu beschäftigen. Also tatsächlich relativ früh, ich glaube so mit 15, 16 Jahren und dann auch später bis glaube ich Mitte 20 habe ich mich mit der Geschichte der Hochreligion, also das am Anfang des Christentums, des Judentums und des Islams auseinandergesetzt und beschäftigt. Wie sind die eigentlich entstanden? In welchem historischen, kulturellen, gesellschaftlichen Kontexten? Und dann natürlich insbesondere mit der Geschichte des Christentums, des Katholizismus, seiner Entwicklung, des Protestantismus und der weiteren Abspaltung und Richtung, die es dort gab. Und ich habe das dann immer so verglichen, der Gründer des Christentums, also was ist uns denn überliefert gewesen von Jesus, wie hat der das eigentlich gemacht und wie leben das sozusagen die Männer, die in Anspruch für sich genommen haben, dass sie jetzt die Stellvertreter Christi auf Erden seien. Und da habe ich eine Diskrepanz gemerkt, da ich gedacht habe, guck an, irgendwie hat es ja mit Jesus wenig zu tun, was die da erzählen und verlangen. Und ich habe dann diese Differenz, das habe ich dann später thematisiert. Ich habe wirklich das Gespräch gesucht, so mit den Machthabern in der Kirche. Und da bin ich sehr früh sozusagen an Grenzen gestoßen, dass ich erlebt habe, sie wollen keinen offenen Diskurs. Und als ich dann später so 18, 19, 20 war, habe ich tatsächlich so diese Legitimations- und Autoritätsfrage gestellt. Also wer hat euch eigentlich legitimiert, mir das zu erzählen, was ihr da predigt und von mir verlangt? Und ich habe sozusagen relativ schnell dann gemerkt, dass es ein sich selbst legitimierendes System war. Also dass Männer dort ein Glaubenssystem geschaffen haben, indem sie für sich eine göttliche Legitimation beansprucht haben und die durfte nicht mehr in Frage gestellt werden. Sondern wie beim Papst auch, wenn er aus seinem Amt heraus spricht, ist er sozusagen unfehlbar. Und diese Unfehlbarkeit und Unantastbarkeit hat sozusagen die geistliche Führungsriege für sich auch in Anspruch genommen. Und das habe ich in Frage und in Zweifel gestellt. Und so begann eigentlich meine Auseinandersetzungs- und Konfliktgeschichte mit Männern in funktionaler Macht. Die Erfahrung, die ich dabei gemacht habe, war, dass ich auf wenig Offenheit gestoßen bin. Ich habe dann sogar, da die Kirche ja international organisiert war, ich bin dann in die USA gegangen, nach Afrika, auch so für Kirchenprojekte, um zu sehen, wie sind die Strukturen in anderen Ländern, um Vergleiche zu haben. Und meine Erfahrung war, dass sozusagen jeder Kontinent hatte seine eigene Kirche und sein eigenes religiöses Verständnis, obwohl überall der gleiche Name drüber gestanden hat. Und dann hatte ich so diesen Impuls, eigentlich wollte ich so dieses Kirchensystem anfangen zu reformieren. Und bin so unter diesem Schlagwort mehr Jesus und weniger Klerus in diese Auseinandersetzung gegangen, habe dann so 150-seitige auch theologische Abhandlungen geschrieben, wo ich sozusagen die Legitimation aus biblischer Sicht versucht habe, ad absurdum zu führen. Hab mich da viel mit den mystischen Quellen des Christentums beschäftigt. Na, und das hat mir mehrere Ausschüsse eingetragen im Kirchensystem bis hin zu einem Kirchenausschlussverfahren. Und ich glaube, ich habe so 10 Jahre lang intensiv versucht, meinen Beitrag zur Reformation des Kirchensystems beizutragen und dabei die Erfahrung gemacht, dass die Männer, und das waren ausschließlich Männer, das nicht wollten. Und nachdem ich sozusagen auf die Spitze getrieben habe mit diesem Kirchenausschlussverfahren, bevor das vollzogen würde, habe ich dann meinen Kirchenaustritt erklärt und habe dieses Kapitel für mich beendet. Also und das Spannende, glaube ich, aus dieser Zeit war, dass ich Männer erlebt habe, die ihre Identität und ihre Macht aus ihrer funktionalen Position gezogen haben. Und nicht so sehr aus einer persönlichen Stärke und Überzeugung, die für mich authentisch gewirkt hat. Also ich habe dann gemerkt, ich weiß einfach viel mehr als die über die Kirchengeschichte und. Also ich war denen wissenstechnisch überlegen und sie haben sich nicht etwa auf dieser Wissensebene und Erkenntnisebene mit mir auseinandergesetzt, sondern ausschließlich auf der Autoritätsebene, dass ich das nicht darf, dass mir das nicht zusteht, dass wenn ich das nicht mache, wenn ich das nicht einstelle, diese Tätigkeiten, dass sie mich aus diesem System ausschließen werden. Also das war so meine Erfahrung mit Machtsystemen von Männern im Kirchenbereich. Und das hat mich schon sehr, sehr geprägt und beeinflusst. Und ich bin, glaube ich, unglaublich gewachsen und habe ganz viel gelernt, wie Männer Machtsysteme bauen und aufrechterhalten.
Ja, in unserer Recherche für unser Buch, wo wir auch damit beginnen, so die Entstehung von traditioneller Männlichkeit abzuhandeln und zu umreißen und zu skizzieren, sind wir auch dahin gekommen, dass traditionelle Männlichkeit sehr stark, auf jeden Fall von Deutschland und im europäischen Raum, von Kirche geprägt ist. Ja. Und ein Aspekt, der uns da aufgefallen ist, ist, dass relativ früh auch in so einem kirchlichen Verständnis halt so die Rationalität erhoben wurde über die Emotionalität. Also die Natur, also das mit Weiblichkeit assoziierte, ist so das Schwache. Und die Ratio und das Geistige, das ist so das Dominante, das Edle. So. Und das ist was ich so, also wenn du darüber sprichst, auch wie so Systeme entstehen, wie aus Systemen heraus dann auch ja Ungerechtigkeit reproduziert wird, Diskriminierung beziehungsweise Machterhalt auf der anderen Seite, dann kommt mir das gleich in den Sinn. Und das würde mich auch ein Stück weit noch interessieren, wie du das siehst, auf der einen Seite, wie das so in diesen Männern gewirkt hat oder wie du diese erlebt hast in Beziehung ja zu sich selbst.
Ich habe einen interessanten Widerspruch erlebt. Die zentralen Lehrinhalte des Kirchensystems war ja, da ging es ja um die Erlösung der Seele. Ich hatte nicht den Eindruck, dass die überhaupt eine Ahnung haben, was die Seele wirklich ist. Und wie sich eine Seele, wie sich die Psyche, wie die sich überhaupt äußert. Also ich habe es ja so erlebt, dass diese männlichen Systeme, die haben theologisches System erschaffen, was auf Regeln, Vorschriften beruhte und was die Männer dann in der Geschichte versucht haben, intellektuell zu begründen. Und haben eigentlich den Kontakt zu ihrem Gefühlsleben und zu ihrem Körper verloren. Also Körperlichkeit wurde er eher verteufelt. Diese ganze sinnliche Ebene, Sinneserfahrungsebene.
Verteufelt im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau, also das Pan, also Pan, der eigentlich Pan, der Naturgott, wurde sozusagen zum Vorbild für das Teufelsbild und auch diese Gestalt. Aber eigentlich im Ursprung war das Pan, das war der Gott der Natur. Und dieses Kirchensystem hat auch diese Verbindung zur Natur aus meiner Sicht unterbrochen, und darunter leiden wir heute noch. Das ist eine der zentralen Voraussetzungen, warum wir diesen Planeten so ausbeuten und zerstören können, wie wir es tun, dass durch unser Verständnis von Christentum wir in Europa die Naturverbindung verloren haben.
Und bevor wir so ein bisschen auch da noch ein bisschen tiefer reingehen, vielleicht auch so einen Lösungsraum und so diesen Bezug auch zum Thema Natur und Nachhaltigkeit, was mich brennend interessiert, noch eine Frage vorab. Du kommst also, du bist in dieser kritischen Auseinandersetzung mit der Kirche, du merkst, das passt was nicht, du arbeitest dagegen, du beißt auf Zenit bis zum Ausschlussverfahren. Wie ging es dann weiter? Du warst sehr erfolgreicher Manager im Kontext der Automobilindustrie, jüngster Betriebsrat. Wie kam dieser Schritt? Wie war die Unterschiedlichkeit? Was waren da für Parallelen? Wieso bist du dann in dieses System so eingestiegen, bei so einer großen Kritik dem anderen System gegenüber?
Naja, also wenn ich es flapsig ausdrücke, ich habe mich an diesem Kirchensystem deswegen so engagiert, weil ich wollte da was werden. Ich wollte dann in irgendeiner Form an die Spitze kommen, um Gestaltungsmacht zu kriegen. Und diesen gleichen Impuls hatte ich auch, als ich angefangen habe zu arbeiten in der Automobilindustrie, im Daimler-Konzern. Ich wollte was werden, um was gestalten zu können. Und ich wollte möglichst viel werden und möglichst weit nach oben kommen, um was gestalten. Ich wollte tatsächlich Macht haben. Also mich hat sozusagen die Auseinandersetzung mit dem System jetzt nicht etwa in dem Sinne abgeschreckt, da ich gesagt habe, ich will nichts damit zu tun haben, sondern meine Strategie ist, ich will so schnell, so weit wie möglich nach oben kommen, um Einfluss und Macht zu kriegen, um was bewegen und gestalten zu können, und zwar in die Richtung, von der ich gemeint habe, dass sie stimmt. Und das hat mich da. Und das war tatsächlich diese Intention von mir, mit der ich auch in den Daimler-Konzern eingetreten bin. Und ich habe ja da als LKW-Verkäufer habe ich ja da angefangen. Und über verschiedene Stationen war ich dann tatsächlich 7 Jahre später Betriebsratsvorsitzender und Aufsichtsrat in einem Teilkonzern vom Daimler. Und da war ich mit den Leuten zusammen, saß ich in einem Gremium, die diesen Konzern gesteuert haben, plus andere Leute aus der deutschen Wirtschaft oder aus der Politik, die in hochrangigen Positionen waren als Chefs der damaligen, wie hieß es, Telekom, weiß nicht gar nicht, ob das schon Telekom hieß, so ein ehemaliger amerikanischer Finanzminister und. Also da war ich auf einmal da angelangt, wo die Entscheidungen gefällt werden. Und das hat mich schon immer damals angezogen, und ich wollte eigentlich Teil davon werden. Und von daher war sozusagen, ich habe nicht den Ausstieg gewählt, sondern sozusagen, geh rein ins System, versuch so weit wie möglich nach oben zu schaffen und versuch dann zu gestalten, was geht. Das war so meine Strategie.
Ja, ich hab selten einen Mann oder Mensch mir gegenüber sitzen gehabt, der so ehrlich dazu steht. Er hat diese Macht auch zu wollen, ne, oder gewollt zu haben, ne, und zu sagen, ja, wow, das ist was in mir, und das ich habe da auch einen Respekt davor, so eine Ehrlichkeit damit zu sein und nicht so zu tun, ach nee, und auch, also ich bin eigentlich ein ganz Lieber, und dann so hintenrum irgendwie zu versuchen. Ja.
Ich bekenne mich wirklich zu meinem männlichen sozusagen zu meiner Täterseite, diese Macht auch wirklich zu wollen, weil das für mich eine Form von Gestaltungskraft ist. Und für mich persönlich auch, das war denn schon Teil meines eigenen Männerverständnisses, mich da nicht zu verstecken, sondern auf die Bühne zu gehen und zu sagen, Leute, was geht? Also was können wir hier machen, gestalten und auch umgestalten? Und ich habe eine hohe Konflikt- und Auseinandersetzungsfähigkeit gehabt innerhalb dieser Systeme. Und das stimmt, ich habe mich da nicht versteckt.
Und was meinst du mit so dieser Täterschaft? Inwiefern hängt es mit Macht zusammen? Ist Macht immer gleich Täterschaft oder gibt es solche Macht und solche Macht? Wie siehst du das, diesen Zusammenhang?
Ja. Wenn ich mal bei dieser Systemgestaltung bleibe, sozusagen alles, was wir kennen an politischen Systemen, an Wirtschaftssystemen, an Glaubenssystemen, Gesundheitssysteme, Militärsysteme, Verwaltungssysteme oder Bildungssysteme sind im europäischen Raum von Männern erfunden, gestaltet und gestaltet worden und werden und sind auch von Männern betrieben worden. Und diese Systeme, und jetzt drücke ich mich mal diplomatisch aus, sind ja nicht so konzipiert worden, dass sie zum Wohle aller waren, sondern immer zum Wohle und Vorteil von bestimmten Gruppen und oft zu Lasten von anderen. Mhm. Und das meine ich mit diesem, sozusagen, wir Männer sind durch diese Fähigkeit, Systeme zu gestalten, in diesen unguten und negativen Auswirkungen, die das dann auch gehabt hat, auf andere Menschen, auf die Natur, sind wir auch zu Tätern an anderen geworden. Und meine Erfahrung ist sozusagen, dass wir Männer uns mit der Annahme dieser Täterseite aus der Geschichte bis auf den heutigen Tag schwer tun. Es fällt uns traditionell sozusagen leichter, uns als Opfer zu begreifen und in dieser Opferrolle zu bleiben. Und meine Erfahrung ist sozusagen, dass wenn wir es nicht fertigbringen, uns zu dieser Täterseite zu bekennen und die zu integrieren, dann werden wir auch nicht zu einem neuen, zu einer neuen Ausdrucksform von konstruktiven, kreativen und heilendem Mannsein kommen. Mhm. Also ich glaube, wir müssen tatsächlich unsere zerstörerischen Seiten sehen, anerkennen und integrieren, um einen neuen Zugang auch zu unseren heilenden, konstruktiven Seiten finden zu können.
Und das ist eine richtig knifflige Angelegenheit. Also einerseits finde ich so interessant zu schauen, dass ja, wir reden jetzt von den Männern, ne? Also wir reden mal vom Durchschnittsmann. Ja. So, das ist ja auch immer wichtig als Verständnis zu haben. Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Männer, es gibt ganz unterschiedliche Auffassungen, ganz unterschiedliche Positionen, ne? Sag ich mal, weiße Männer oder People of Color Männer, das ist immer was ganz anderes. Aber wir generalisieren mal ein bisschen, wir reduzieren hier mal bewusst Komplexität, um es auch zu versprachlichen zu können, dass wir als Männer, ja, also wir zahlen ja auch einen Preis, also um in diesem System Macht zu haben. Ja. Es gibt so ein Zitat, was ich immer wieder gerne zitiere von Bell Hooks, dass so der erste Gewaltakt des Patriarchats ist die emotionale Selbstzerstümmelung des Mannes. Ja, also wir müssen im Endeffekt ja irgendwie unsere Gefühle wegdrücken oder den großen Teil unserer Gefühle, um überhaupt da Macht ausüben zu können. Ne? Du kannst ja so eine Karriere in der Kirche oder in einem Konzern mit einem ganz offenen Herzen, das wird sicherlich sehr, sehr schwierig. Und das finde ich das interessant, dass es irgendwie so ein Opfer, dass auch eine Opferschaft gibt und gleichzeitig aber auch diese Täterschaft. Und ich glaube, das ist für mich so auch so eine Herausforderung, ist auch eine Frage, die uns beschäftigt ist, so wie können wir Räume dafür schaffen auch, weil wir natürlich gesamtgesellschaftlich eine sehr aufgehitzte, emotional geladene Debatte haben um das Thema Männlichkeit. Mhm. Ne? Also Thema Cancel Culture, MeToo, Feminismus, so, wo ich denke so, oh, das ist natürlich auch ein schwieriges Umfeld, um, sage ich mal, Fehler zu machen, die ja wichtig sind, um in diesem Lernprozess zu sein. Ja? Also was mich interessiert, ist so deine Perspektive auf dieses Thema. Ob Täterschaft, Opferschaft, also siehst du es ähnlich, dass das beide immer ist, oder ist das vielleicht anders? Und was wären so erste Schritte, oder was ist so, ja, wie gelingt diese Annahme auch der Täterschaft auf eine gesunde Art und Weise, ohne damit irgendwas zu legitimieren, ohne vielleicht auch gecancelt zu werden, sondern eher in so einem, du hast auch in so einem heilerischen Entwicklungsprozess, Evolution.
Ich glaube, ich habe einen besonderen Bezug zu Männern in Macht- und Gestaltungspositionen. Da bin ich ja groß geworden, da kenne ich mich aus, da arbeite ich heute teilweise noch mit diesen Männern. Und diese machtvollen Männer, wenn ich die mal charakterisiere, die haben ja viel in der Gestaltung dieser Systeme auch zur Entwicklung der Menschheit, zur Entwicklung von Wohlstand, zur Entwicklung von Wissenschaft, von Technik und so weiter beigetragen. Der Preis, den sie gezahlt haben, ist, sie haben die Verbindung zu ihrem eigenen Herzen, zu anderen Menschen, also auch gerade in der patriarchalischen Ausdrucksform, zu den Frauen verloren und zur Natur. Und das heißt im Klartext, sie haben Seiten von sich selber abgespalten und den eigentlich die Fülle ihres Mannseins und die Diversität auch ihres Mannseins sehr reduziert. Und das ist das, was ich in meinem Berufsfeld sozusagen als Trauma bezeichne, diese kollektive seelische Wunde der Männer, sich in Teilen von sich selber abgeschnitten zu haben und keinen Zugang zu haben zu seinem eigenen Herzen, zu seinen eigenen Gefühlen, zu seinem eigenen Körper. Und zwar besonders, wenn sie in ihren Berufs- und Machtfunktionen sind. Wenn diese Männer zu Hause sind mit ihren Frauen und Kindern, können die oft noch was anderes leben, aber die können das oft nicht in ihren Berufsfunktionen. Da sind sie wirklich abgeschnitten und so fokussiert auf das, auf ihre Funktionsrolle und ihre Funktionsmacht, dass sie unverbunden sind und dass sie schwer darunter leiden, sieht man einfach daran, Männer haben im Schnitt eine 5 Jahre verkürzte Lebenszeit. Wenn man die Zahl der Kardioerkrankungen ansieht, liegen sie höher als die Frauen, die Suchtgefahr höher als die Frauen, Suizidalität höher als bei den Frauen, Gewaltverbrechen höher als bei den Frauen und so weiter. Also in ihrem Tätersein sind die Männer gleichzeitig auch Opfer und sie wollen es sich nicht anschauen. Also nicht mehrheitlich. Und das ist ein Dilemma, in dem Männer stecken. Also gerade Männer in Machtpositionen, in Gestaltungsfunktionen.
Ja, das ist ein Dilemma und das ist auf jeden Fall auch eine große Herausforderung, denke ich. Nicht, also speziell vielleicht für Männer in Machtpositionen, aber auch im Allgemeinen für Männer. Ne? Dieses, wir leben in so einem für Männer geschaffenen System. Und jetzt ist so die Frage, okay, wie fangen wir an? Wie starten wir diesen Wandel? Was braucht es? Weil ich meine, Gründe dafür gibt es genügend. Mhm. Ne? Du hast eben schon darüber gesprochen, 5 Jahre weniger leben, die Suizidrate ist viel, viel höher bei Männern, um ein Vielfaches. Wir haben eine Wirtschaftswelt, die so viel CO2 produziert, dass der Planet dabei ist, kaputt zu gehen. Mhm. Ja? Und das hängt ja alles mit Entscheidungen zusammen, die Menschen und dann halt vor allem Männer in Machtpositionen treffen. Also es so auf individueller Ebene, was Kinder angeht, das Leid auch der Kinder, die ohne Vater aufwachsen. So, ich kann da in meiner persönlichen Geschichte auch andocken mit einem sehr erfolgreichen berufstätigen Vater, der ähnlich wie bei dir, ne, er kaum zu Hause war und wenn, war er dann halt total fertig am Wochenende, ne, hatte keine Kapazität mehr, in eine emotionale Auseinandersetzung mit mir zu gehen, so weil er sich erholen musste, um wieder dann Montag früh loszuackern. Und die Kinder, der Planet, das Wohl natürlich der ganzen Menschen, die dadurch auch diskriminiert werden, zu Schaden kommen, und das Wohl der Männer selbst, es gibt so viele gute Gründe. Und jetzt ist so diese große Frage, wie gehen wir dieses Dilemma an, Axel?
Ich denke, dass Traumaarbeit für Männer einer der Königswege ist, damit Männer sich wieder mit den Seiten verbinden können, von denen sie sich abgeschnitten haben, um gut funktionieren zu können. Ich glaube, dass Traumaarbeit eine der Voraussetzungen ist, dass sozusagen Männer erkennen, welche Arten von Systemen sie gebaut haben, die wir heute als toxisch erleben, in der Zerstörung der Natur, in Wirtschaftsweisen, die letztlich ausbeuterisch sind, in einer Überbetonung von Konsum und in einem Verlust von innerlichem Wohlstand. Also selbst die WHO hat ja sozusagen einen Mental Health Notstand erklärt, in dem wir uns befinden. Und ich glaube, dass Männer sozusagen wirklich sich auf die Suche nach ihrem Innenleben machen dürfen und diesen Anteilen, die sie von sich abgeschnitten haben. Und das erfordert einen großen Mut. Und sozusagen diesen Mut aufzubringen und diese Wege zu gehen, das könnten neue Ausdrucksformen von Mannsein und von Männlichkeit bedeuten. Die gleiche Begeisterung, mit der Männer Systeme gebaut haben, die letztlich unsere Lebensgrundlagen zerstören, mit der gleichen Begeisterung neue Systeme zu bauen und auch mit dieser Radikalität, zu der wir Männer fähig sind, heilende, verbindende Systeme zu bauen, in der auch unsere Enkel noch eine Zukunft haben auf diesem Planeten. Und das können Männer schon gut. Also diese Hingabe und Opferbereitschaft, die sie haben, in dieser Fokussierung, alles auszublenden, was sozusagen nicht zu diesem Ziel passt. Und diese Eigenschaften braucht es unbedingt, um diesen Change in der Welt auch herstellen zu können, und zwar in einer angemessenen Geschwindigkeit. Also wir sind ja viel zu langsam im Moment, was unsere Veränderungsfähigkeiten, Bereitschaft angeht. Und da könnten Männer schon zentrale Beiträge leisten.
Ich mag den Begriff innerer Wohlstand. Ja, das macht so deutlich, dass man das äußere Wohlstand halt wichtig ist und ein Privileg und gut, und gleichzeitig halt ist da noch ein ergänzendes Element gibt, eine andere Dimension oder eine andere Seite, die irgendwie so essentiell ist. Und in meiner Erfahrung ist es so, in meiner Beobachtung mehr, dass so die Frauenemanzipation, das Feministische halt sich jetzt viele Jahrzehnte zum Glück damit auseinandergesetzt hat, wie man so äußeres Systeme auch verändern kann, dass es fairer wird. Und ich habe das Gefühl, dass es uns für uns Männer auch darum geht, äußere Systeme zu verändern, auf jeden Fall, aber auch halt ganz besonders diese innere Dimension, dass so das, was du sagst, so dieses Abgespaltene zu integrieren und dass so diese neue Männlichkeit oder dieser Mut, ja, von nach innen zu tauchen und innere Strukturen und innere Systeme zu verändern, wo die Rationalität, die Emotionalität unterdrückt zum Beispiel und da mehr so, ja, in so ein Miteinander zu kommen. Und ich mag auch diesen Narrativ, dass das auch was, dass es da so eine gewisse Radikalität braucht, auch einen Ansatz und eine Challenge ist, irgendwie auch so eine Bewegung braucht, weil das halt wirklich eine Mammutaufgabe ist. Mhm. Ja. Das ist eine Mammutaufgabe. Und ja, ich würde total gerne noch von dir noch ein bisschen mehr so aus der Erfahrung, die du hast, auch mit Männern. Ich habe mal einen LinkedIn-Artikel gelesen. Du bietest ja auch spezielle Trauma-Seminare für Männer an oder hast du auf jeden Fall in der Vergangenheit. Was sind so da die Herausforderungen? Was sind auch die Fortschritte? Was sind so Ansätze, was sind Themen, die aufkommen? Wie sind deine Erfahrungen da wirklich in der Praxis auch als Traumatherapeut?
Ich beobachte, dass Männer eigentlich erst dann zu mir kommen, wenn ihre alten Systeme schon am Zusammenbrechen sind. Also Männer kommen selten sozusagen präventiv oder bei den ersten Krisenanzeichen, sondern sie kommen oft erst, wenn sie verzweifelt sind und nicht mehr weiter wissen. Und oft ist es dann so, dass sie mich so mit so einem Reparaturwunsch konfrontieren. Kannst du mich nicht wieder reparieren oder mir helfen, dass ich in mein altes System zurück kann? Oder dass ich mein altes System reparieren kann? Und sie haben oft sozusagen Frauen an ihrer Seite, also viele Männer kommen auch auf Druck von den Frauen in ihren Paarbeziehungen oder aus und ich beobachte eine Hilflosigkeit am Anfang. So dieses, was soll ich denn machen? Oder die Männer, mit denen ich arbeite, haben oft am Anfang keine Erkenntnis darüber und kein Verständnis darüber, was sie eigentlich dazu beigetragen haben, dass es zu diesem Zustand kam. Und es gilt erstmal sozusagen sowas wie ihre Wahrnehmungsfähigkeit zu schulen und mit ihnen zu erkunden, sozusagen, was ihr Beitrag dazu war. Also wirklich so diese Täterseite. Was haben sie getan, damit es so weit kommen konnte? Und wenn das ist oft ein schwieriger emotionaler Prozess, weil dann kommen Gefühle von Schuld hoch. Und Schuld und Scham sind sozusagen mit die schwierigsten Gefühle, die es auszuhalten gibt. Und mit Schuld und Scham tun sich Männer sehr schwer. Das gehört aber zu diesem Prozess mit dazu. Und es gilt da durchzugehen, wenn du etwas Neues wirklich lernen willst. Und das ist eine große Hemmschwelle für Männer. Die aber den Mut aufbringen, sich dem zu stellen, die machen dann oft erstaunliche Transformationsprozesse und kommen tatsächlich in eine Verbindung mit sich selber, dass sie, die fangen an zu spüren, wer sie noch sind. die fangen an zu spüren, wer sie als Kind waren, was sie für Träume, Wünsche, Sehnsüchte gehabt hatten. Und was für eine Kreativität, Lebensfreude und Ausdruckskraft sie hatten. Und sie die erleben und fühlen wirklich, wie sie immer mehr damit verbunden sind und die Risiken und Nebenwirkungen dieser Prozesse sind, dass sie dann sehr schnell dazu kommen und sich hinterfragen, wie sie denn ihre unterschiedlichen Seiten in ihrer Arbeitswelt und ihren Funktionen leben können. Und dann kommt sozusagen die nächste Krisenschwelle, dass sie eigentlich merken, dass sie in Systemen sind, die ihnen auf Dauer nicht gut tun, wo sie auch immer mehr die Sinnfrage stellen. Und der Konflikt ist dann aber so dieses, gefährde ich damit nicht meine wirtschaftlichen Grundlagen, sondern eigentlich müsste ich ja kündigen oder mir einen neuen Job suchen, aber was ist mit meiner finanziellen Sicherheit, meiner Rolle als Versorger und so weiter und so weiter. Und ich begleite ja viele Männer, die tatsächlich aus ihren alten Funktionen aussteigen und sich dann etwas Neues suchen. Und das gelingt. Also wenn diese Männer sich wirklich auf den Weg machen, ich habe ein Beispiel, ein Softwareunternehmer, der vor 15 Jahren mit seinem Bruder und anderen Leuten hat ein Softwareunternehmen gegründet, ist jetzt so um die 50 und der kam im letzten Jahr zu mir, weil er rausfinden wollte, will er weiter Vorstand in seinem Unternehmen bleiben oder was völlig Neues anpacken. Und in diesem sich mit sich selber wieder verbinden, so mit seiner Kreativität, war für ihn dann klar, er will weiter unternehmerisch tätig sein, aber er möchte etwas tun und Geschichten erzählen einer besseren Zukunft, um der jungen Generation Hoffnung zu machen, was sie alles gestalten und bewegen können. Und der sammelt gerade Geschichten und dreht, glaube ich, Filme darüber, über Leute, die nachhaltig arbeiten, die nachhaltig wirtschaften, um positive Geschichten zu erzählen. Und nicht nur mal diese Horror- und Katastrophengeschichten zu verbreiten, sondern zu erzählen, warum es sich lohnt, sich zu engagieren und sozusagen für eine neue Welt einzusetzen und wie das funktioniert. Und das finde ich immer wieder beeindruckend, wenn Männer wirklich diesen Mut haben, sich auf den Weg zu sich selber zu machen und sich finden, was die dann in die Welt bringen und was die wirklich für eine Gestaltungskraft und Fantasie entwickeln. Und das finde ich einfach beglückend, das A, begleiten zu dürfen und dann zu sehen, was die auf die Beine stellen. Also tiefen Respekt.
Ja, wir sehen auch, dass, also unsere Überlegung auch, die wir in unserer Arbeit immer wieder aufgreifen, ist, dass wir das genau thematisieren müssen, dass wenn ein einzelner Mann sich in einem Arbeitskontext immer in einem System befindet, dann müssen wir das Individuelle und das Systemische gleichzeitig entwickeln. Oder es muss sich halt trennen. Mhm. Und das Interessante ist, dass unserer Meinung nach, also insbesondere auch Kollege Daniel, der sich super viel mit New Work auseinandergesetzt hat und auseinandersetzt, dass halt das, was wir unter New Work verstehen, so dass ja das der Selbstkontakt, der wichtig ist für eine emotionale Intelligenz, dass diese Beziehungskompetenz, die es braucht, wenn wir mehr netzwerkartig arbeiten, diese ganze Konflikte, die wir aushandeln müssen, wenn wir weniger Hierarchie haben und diese Angebundenheit so im Sinne von People, Planet, Profit auch so an die Erde und die Nachhaltigkeit, die einfach ein Must-Have ist, dass das tatsächlich alles Kompetenzen sind und neue Arbeitsmethoden, die eine emotionale Resonanzfähigkeit voraussetzt. So. Und ich glaube, dass unsere Wirtschaft und die meisten Unternehmen halt leider noch längst nicht da sind. Ja, das macht's herausfordernd für Männer im Kontext von Arbeit. Ja.
Ich glaube, dass dazu? Ja, die ich hatte das Glück, mit dem Erfinder des New Work Begriffes, dem Friedhof Bergmann, den habe ich, ich glaube, so 3 Jahre in Deutschland begleitet, um die Jahrtausendwende, als der New Work nach Deutschland gebracht hat. Und die Ursprünge von New Work waren ja die Automobilkrise in Detroit und wo Friedhof Bergmann so gesagt hat, wie können hauptsächlich auch diese Männer in den Fabriken, wie können die denn eine neue Arbeit, eine neue Zukunft finden? Und hat ja diesen Begriff sozusagen von dieser eindimensionalen Erwerbsarbeit auf diese Mehrdimensionalität, wo er gesagt hat, ein Drittel klassische Erwerbsarbeit, ein Drittel High-Tech Self-Providing und ein Drittel Calling, also gehe ich meinem Purpose, meiner Berufung nach. Und das war ja sozusagen dieser erste Schritt von der Eindimensionalität, die Männer haben in der früheren Arbeitswelt, hin in diese Mehrdimensionalität. Und das ist, glaube ich, genau das auch heute, was es für Männer gilt, zu lernen, diese Mehrdimensionalität, diese Gleichzeitigkeit von unterschiedlichen Rollen zu üben und zu lernen. Das hatten Frauen eigentlich schon immer. So diese Mehrdimensionalität, diese eine höhere Vielfalt von Rollen. Und das ist, glaube ich, das, was für uns Männer dran ist, das zu lernen. Und da der Friedhof Bergmann sozusagen allein mit dieser sozusagen Dreiteilung des Arbeitsbegriffs in diese drei Bereiche, das waren so die ersten Schritte in diese Mehrdimensionalität und auch in diese Rollenvielfalt. Und das habe ich tatsächlich so mit ihm zusammen in Vorträgen, Veranstaltungen vor Unternehmern so mit nach Deutschland auch gebracht.
Da würde ich teils widersprechen. Ich glaube tatsächlich, dass so ein traditionelles Frauenverständnis eigentlich komplementär zu dem Männerverständnis nicht so eine Mehrdimensionalität zulässt. Also sage ich mal, vor 50, 60 Jahren, es ändert sich, ein Glück ist teilweise auch noch nicht so weit, aber da ist, glaube ich, auch eine gewisse Begrenztheit in bestimmte Dimensionen. Und gleichzeitig finde ich diesen Begriff von einer mehrdimensionalen Männlichkeit sehr stark. Ja, danke dafür. Das ist vielleicht echt ein guter Begriff auch. Mehrdimensionale Männlichkeit, dass wir wirklich Männlichkeit als etwas begreifen, was mehr ist als eine bestimmte Rolle, aber diese eine bestimmte Rolle auch beinhalten kann. Sei es zum Beispiel Ernährer zu sein. Es kann sein, muss es aber nicht. Es kann auch noch ganz viel anders sein oder was ganz anderes.
Ja, und ich glaube, in meinem Fall ist, ich werde ja 65. Und von daher, mir persönlich stellt sich jetzt nicht mehr so sehr die Frage, was ist mein Verständnis von Männlichkeit? Ich glaube, das habe ich so zwischen 30 und 45 intensiv erforscht. Mit vielen Männern und Gruppen und in der Natur und alles Mögliche. Ich glaube, heute ist mein Verständnis von Männlichkeit dieses, was hinterlasse ich meinen Nachkommen? Und wofür übernehme ich die Verantwortung? Und was will ich ihnen auch hinterlassen, was sie fortsetzen können, was dazu tatsächlich beiträgt, dass die Welt, die ich hinterlasse, enkeltauglich ist? Und mir ist völlig klar, dass ich zu einer Generation gehöre, die Freiheit der nachfolgenden Generation massiv eingeschränkt hat. Weil meine Kinder, meine Enkel, meine Urenkel werden sich damit auseinandersetzen müssen, die Lebensgrundlagen auf diesem Planeten zu erhalten. Das werden die vordringlichsten Aufgaben sein. Und von daher gehöre ich schon zu einer Generation, die tatsächlich die Freiheit und den Entfaltungsspielraum nachfolgender Generationen stark beeinträchtigt hat. Und ich glaube, es ist meine Verantwortung, in meiner restlichen Lebenszeit alles zu tun, um dem entgegenzusteuern. Und die Art und Weise, wie ich das tue, ist, dass ich versuche, sozusagen dieses transgenerationale Trauma, was von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird, soweit es geht, von den Schultern meiner Kinder und Enkel zu nehmen, sondern die Traumageschichte zu mir zu nehmen, damit die entlastet sind, um sich tatsächlich den Herausforderungen mit ganzer Kraft stellen zu können, vor denen sie stehen. Und sich auch denen stellen zu können und nicht zu flüchten. Also nicht zu flüchten in Cocooning, sich kleine Welten oder Blasen zu bauen, in denen es ihnen noch relativ gut geht, sondern sie zu befähigen, auf der einen Seite sich Lebensverhältnisse zu schaffen, wo sie sich verbunden fühlen und gleichzeitig aber ermächtigt, sich diesen scheinbar übergroßen Herausforderungen zu stellen und sie anzugehen. Und das ist anspruchsvoll genug, das zu tun. Aber ich glaube, dem gehört meine restliche Lebens- und Arbeitszeit, mich dafür einzusetzen.
Ja, das berührt mich. Ich finde es richtig stark. Diese Sichtweise auch, diese Ehrlichkeit über die eigene Generation und, sage ich mal, darüber zu sprechen, dass es teilweise auch einfach gegen die Wand gefahren wurde und sich dafür einzusetzen. Mach doch nochmal so zum Abschluss, weil du setzt dich ja in verschiedene Arten und Weisen ein, mit deiner Traumaarbeit, aber auch mit ich glaube, einem Projekt im Bezug auf Nachhaltigkeit. Magst du noch ganz kurz nochmal vielleicht für auch die Zuhörenden, die sagen, oh wow, das ist echt interessant. Ich möchte gerne ein bisschen mehr erfahren. Wo findet man dich? Was machst du? Vielleicht nochmal zum Schluss einfach so ein bisschen so eine Anlaufstelle oder eine Idee zu vermitteln.
Also zum einen habe ich ja mit meiner Frau Traumahelden gegründet, um sagen, Traumaarbeit nochmal unter einem anderen Aspekt in die Gesellschaft zu bringen, nämlich dass durch Traumaintegration wir eine Entwicklungschance haben, die wir ohne die Akzeptanz und Verarbeitung von Trauma nicht hätten. Das ist so die eine Ebene. Das ist die andere Ebene, da ich mit Freunden und Kollegen zusammen gerade dabei bin, eine Inner Development School zu gründen. Ja. Und die Grundidee ist eben, dass ich engagiere mich für die Inner Development Goals. Das ist eine Organisation in Schweden, deren Ziel ist oder der Zusammenhang ist, dass nur wenn wir uns innerlich ändern und weiterentwickeln, werden wir auch diese Nachhaltigkeitsziele der UN erreichen können. Und das Dritte, wo ich mich engagiere, ist, der Arbeitstitel heißt Campus for Future, wo wir die Beispiele, die gelungenen Beispiele sammeln, wo Menscheninitiativen schon einen anderen Umgang mit der Natur, mit der Landwirtschaft, mit anderen Menschen, mit Nachhaltigkeit praktizieren und die dabei unterstützen und beziehungsweise von denen zu lernen und das gerade an die junge Generation weiterzugeben, wie viele gute Beispiele und gute Geschichten es gibt und dass es keinen Grund gibt, zu verzweifeln, aufzugeben, frustriert zu sein, sondern zu gucken, was es schon alles Gutes gibt, was ihnen entspricht und dass es so viel Arbeit zu tun gibt, in denen sie sich engagieren können, um nicht sozusagen nur bei ihrem Protest auf der Straße bleiben zu müssen, sondern wirklich Formen für sich zu finden, wo sie auch mit Unterstützung meiner Generation neue Wege gehen und Projekte realisieren, damit die auch ein erfülltes Leben haben, trotz aller Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert sind.
Und trotz des notwendigen Protests, den es auf jeden Fall auch braucht.
Ja. Mhm. Ja. Ja, und wir Alten sollten eigentlich viel mehr mit denen auf der Straße stehen.
Oder sitzen oder sich
oder ankleben. Genau.
Ich danke dir, Axel, für dieses Gespräch, für die Ideen und bin dankbar dafür, dass du dich auf den Weg machst, was du machst und freue mich darüber, weiterhin mit dir im Austausch zu bleiben.
Vielen Dank, Giacomo. Es hat mir selber viel Freude gemacht und mich an vieles erinnert aus meiner eigenen Geschichte. Dankeschön.
Ja, das Gespräch mit Axel ist vorbei. Das erste Gespräch, was ich allein geführt habe, hatte ein ganz gutes Gefühl, dass wir gut in Flow gekommen sind. Ich bin angetan von dieser Ehrlichkeit und Offenheit, wie Axel in der Selbstreflexion über Macht und sein Machtstreben spricht. Das ist sehr inspirierend, diese systemische Sicht auch, da immer wieder mitzudenken, zu integrieren. Da werde ich sicherlich noch ein paar Tage davon zehren und immer wieder drüber nachdenken. Ich habe gemerkt, dass ja so diese Themen Täterschaft, Opferschaft, dass das eine gewisse Anspannung auch in mir auslöst. Ich bin so, wow, das sind wirklich hochexplosive emotionale Themen. Ja, ich hoffe, dass es hier den Zuhörenden irgendwie ja einen guten Umgang damit gefunden haben. Ich fand, ein harter Tobak teilweise, über was wir gesprochen haben. Gib mir gerne Rückmeldungen, wenn du irgendwelche Gedanken dazu hast. So, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, dass das ja achtsam so miteinander zu besprechen und einen heilsamen Umgang damit zu finden. Und was ich auf jeden Fall heute mitnehme, was auch so den Narrativ von unserem Buch sehr stark prägt, ist so dieser Leitfaden der inneren Arbeit als Essenz von neuer Männlichkeit, also diesen Mut, diese Challenge anzunehmen, sich dem zu widmen, was wir abgespalten haben und Wege zu finden, das zu integrieren, individuell miteinander und auch im Kontext von Arbeit, wovon dann Arbeit wieder profitiert. Ja, jede Menge Goodies heute dabei. Bin gerade dankbar, beseelt und sehr gespannt, was das so bei euch Zuhörenden ja so an Gedanken hervorruft, Impulsen, und freue mich da wieder, uns darüber auszutauschen. Bis bald.